ARD.
Mittlerweile ist es so, ich habe Stress, nach Hause zu fahren, weil ich schon weiß, boah, jetzt fängt gleich wieder dieses Kämpfen an. Mhm. Und dieses Abarbeiten an diesem Menschen, an dem ich mich nicht mehr abarbeiten will einfach. Wann bin ich denn jetzt auch mal einfach auch seine Frau und nicht nur Mitbewohner?
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Hi, ich bin Maria Richter, eure Host von Die Paartherapie und wir sagen hallo zur dritten Staffel. Übrigens gibt es auch ab dem 11. November eine neue Staffel als Doku in der ARD Mediathek. Und wir haben natürlich hier in dem Podcast wieder ganz viele unterschiedliche Paare in dieser Staffel. Es geht um große Kommunikationsprobleme, es geht um Betrug oder auch um Eifersucht. Und all diese Paare wünschen sich Unterstützung von unserem Paartherapeut Erik Hegmann. Hi.
Hallo Maria, ich freue mich, dass wir hier wieder zusammen sind und ich freue mich total, dass es eine dritte Staffel gibt. Ich bin so dankbar, dass die Paare den Mut hatten, ja, es mit mir auszuprobieren, etwas zu verändern. Und ich freue mich, dass ihr als Zuhörer und Zuhörerinnen auf diesem Weg dabei seid.
Für diese Folge haben uns Nadine und Daniel kontaktiert und die beiden stellen sich jetzt einfach mal selber vor.
Ich bin 42 Jahre alt, komme aus Köln. Ich bin vom Beruf Kosmetikerin und seit 6 Jahren mit Daniel zusammen. Vor 3 Jahren haben wir geheiratet. Ich glaube, dass wir verschiedene Liebessprachen haben und wir müssen einfach einen Weg finden, einen guten Kompromiss zu finden.
Mein Name ist Daniel, ich bin 35 Jahre alt, arbeite bei der Eisenbahn. Aus meiner Sicht sind wir hier auch ganz klar wegen der Kommunikation zwischen uns, gerade bei schwierigen Themen oder Streitigkeiten. Und ja, ich muss für mich sprechen, dass ich nenne es mal vorsichtig, eher die größere Baustelle von uns beiden bin, mit dem Hintergrund, weil ich gefühlstechnisch nicht unbedingt der bin, der als erster schreit, hier bin ich, sondern eher der Zurückhaltendere und mich schwer tue, meine Gefühle zu zeigen, auszusprechen.
Also mein erster Eindruck war, das ist ein Paar, das schon einen hohen Leidensdruck hat. Und meine erste Idee war, also Nadine würde sich wünschen, dass sich ihr Mann ihr zuliebe verändert. Das war der erste Gedanke. Und dann stellte ich fest, Daniel war bereits an dem Punkt, dass er sagte, ja, ich muss mich für dich verändern. Und da werde ich ja dann immer hellhörig, weil ich glaube, es ist viel wichtiger, sich für sich selbst zu verändern, als für den Partner oder für die Partnerin.
Nadine, welchen Prozess könnten wir heute starten?
Ich wünsche mir, dass wir in Konfliktsituationen eine bessere Kommunikation bekommen, weil wir wirklich überhaupt nicht gut streiten oder auch schon diskutieren können. Mhm. Das endet in meiner Katastrophe, leider. Und ja, ich wünsche mir, dass du uns vielleicht ein paar Tools an die Hand geben kannst, dass du uns hilfst, dass wir besser miteinander kommunizieren und auch unsere Differenzierungen, so nennt man das, glaube ich, einfach vielleicht besser am anderen akzeptieren, anerkennen oder besser damit umgehen können.
Okay.
Ich glaube, dass wir einfach total unterschiedliche Liebessprachen haben.
Was würdest du dir denn wünschen, was wir verändern könnten heute?
Dadurch, dass es ja bei mir dieses Thema ist, zum einen über Gefühle überhaupt erstmal zu sprechen, weil ich da so ein bisschen kalt, zurückhaltend und auch schwierige Themen mit mir selber ausmache. Das würde ich gerne irgendwie anregen, dass ich keine Ängste habe, sage ich mal, darüber zu sprechen, sondern lieber dann in Anführungszeichen, auch wenn ich weiß, es wird vielleicht ein Konflikt entstehen, dass ich es trotzdem mache, anstatt es zu verschweigen oder zu verschönern im Nachgang. Ja, und dann die Kommunikation zwischen uns. Also man geht ja in die Situation rein und will eigentlich gar keinen Streit, aber jeder hat eine andere Sichtweise und dann würde ich halt gerne lernen, sie zu verstehen, sage ich mal. Also ihre Liebessprache, lesen zu lernen, sie vielleicht nicht im ersten Augenblick misszuverstehen, aber sie mich dann bitte auch nicht. Also mit einem Vorurteil unbedingt direkt und es gibt nur meine Sichtweise und nichts anderes.
Mhm. Ihr habt jetzt beide Liebessprachen erwähnt. Das ist ja ein Konzept von einem älteren Herrn aus Amerika, der das mal erfunden hat. Welche Liebessprachen glaubt ihr denn, favorisiert der andere?
Der Daniel ist ein absoluter Versorgertyp in meinen Augen. Mhm. Und das ist seine Liebessprache in erster Linie.
Also Hilfsbereitschaft.
Auch materiell. Dadurch zeigt er auf jeden Fall seine Liebe und Anerkennung. Zum Beispiel Geschenke, aber in erster Linie auch die alltäglichen Kosten. Ich arbeite mehr, ich finanziere mehr. Ich glaube, dass das seine Hauptliebessprache ist.
Er ist ein großzügiger Partner.
Ja, 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 ist er, absolut. Mhm. Ja.
Es gibt Lob und Anerkennung, es gibt Geschenke,
ja.
Es gibt Hilfsbereitschaft,
ja.
Zeit zu zweit und Intimität. Das sind die fünf.
Oh, da muss ich drei nennen. Intimität und Lob, Anerkennung.
Okay.
Für sich selber oder auf mich bezogen?
Interessante Frage. Wie würdest du es denn unterscheiden?
Ist denn das meine ich jetzt auf ihn bezogen.
Alles. Du meintest auf ihn bezogen.
Ja.
Das heißt also, er fühlt sich wohl, wenn er Lob und Anerkennung von dir erhält.
Richtig.
Was bespricht er am wenigsten?
Alles, was mit Gefühlen zu tun hat.
Okay. Also es gibt keine Liebessprache, über Emotionen zu sprechen.
Ja, habe ich, genau. Weil gerade das war nicht dabei, ne?
Nee, die gibt es tatsächlich nicht. Und es gibt ja auch durchaus Zweifel an diesem Modell, zumindest auf einer wissenschaftlichen Ebene. Ich mag das Modell als Beispiel für Differenzierung, um zu sehen eben, mein Partner tickt einfach anders als ich. Der braucht andere Dinge und dafür mag ich dieses Modell ganz gerne.
Mhm.
Daniel, würdest du das ergänzen wollen? Würdest du das, würdest du dem zustimmen? Also, dass du vor allem Hilfsbereitschaft zeigst, dass du Geschenke als Versorger dich fühlen willst, dass das eine Rolle ist, die du haben möchtest?
Ja, also das, was heißt möchtest, ist, also ich habe halt ältere Eltern und habe noch die Sichtweise, der Mann ist der Versorger, meine Frau müsste nicht arbeiten und ja, also soll nicht heißen, dass sie die Hausfrau spielen soll, bitte nicht falsch verstehen, aber so, dass ich halt für den Alltag aufkomme, genau.
Das ist eine verantwortungsvolle Rolle, die du da einnehmen möchtest. Mhm. Also setzt sie dich auch unter Druck?
Nee, unter Druck nicht, weil ich ja gerne möchte und Nadine jetzt nicht die ist, die fordert, sondern sie geht freiwillig selber arbeiten und möchte auch selber sich Dinge erfüllen oder uns. Also deswegen der Zwang an sich ist nicht da. Ne, klar, sag ich mal, man steckt sich Ziele irgendwo. Also ich bin so ein bisschen, das ist jetzt nicht auf die Beziehung gemünzt, sondern so beruflich so ein bisschen, ich möchte gerne Karriere machen. Und da ist dann eher der Druck. Aber der ist dann nicht seitens der Familie, sondern den mache ich mir selber.
Weil du das erreichen möchtest.
Genau.
Das ist ein Ziel, das
genau.
du erreichen willst. Ja. Was passiert denn, wenn du nicht weißt, ob du dieses Ziel erreichen kannst? Was passiert dann?
Mein Nervenkostüm wird dann doch ein bisschen dünner. Ich bin dann so in meinem Tunnel, nenne ich es mal vorsichtig. Wenn da sich ein Weg ergibt, den ich gerne gehen möchte und der Druck ist doch was höher, dann ist vielleicht nicht unbedingt nach einem langen Arbeitstag, wenn ich nach Hause komme, nicht unbedingt so dieses alles direkt abgelassen. So, ich bin jetzt bei der Familie und bin Friede vor der Eierkuchen, nenne ich es mal vorsichtig. Mhm. Sondern ich verbreite dann je nachdem auch mal ungern schlechte Laune, wenn die zwei dann direkt was von mir möchten, was sie ja nicht böse meinen. Ich kann nicht direkt diesen Umswitch, schaffe ich nicht.
Du kannst das nicht geben.
Genau.
In dem Moment.
Genau.
Du hast da eine gewisse Spannung und einen gewissen Druck, den du schon sozusagen von außen mit nach Hause bringst.
Genau. Ja.
Den kannst du nicht abbauen.
Mhm.
Stattdessen kommt jetzt noch jemand und wünscht sich auch noch etwas von dir.
Genau.
Und das ausgerechnet in der Sprache, in der du dich nicht so wahnsinnig wohlfühlst, nämlich über eine emotionale Verbindung.
Genau, kommt eins zum anderen, sagen wir mal so.
Ja, und dann, was passiert da bei dir? Ist das eine Überforderung? Ist das eine Hilflosigkeit? Ist das Frust? Ist das Ärger? Was kommt bei dir hoch?
Ich tue mich eh schwer damit. Ja, die Situation ist egal, ich tue mich einfach schwer. Das ist halt dieses Hauptthema. Und dann ist es irgendwo, ja, ist keine Entschuldigung für die Situation, aber dann auch manchmal so ein bisschen vielleicht missverstanden, in Anführungszeichen, weil ich mir denke, was ich da alles auf mich nehme, ist es ja irgendwo, ich möchte meiner Familie unbedingt ein super Leben bieten können dadurch will ich die Karriere ja auch machen und fühle mich dann irgendwo vielleicht auch dann missverstanden, so dass man das doch dann sehen muss, sag ich jetzt mal, wenn ich 12 Stunden auf der Arbeit war, dass ich dann vielleicht mal ein bisschen geschlaucht bin oder dass man doch dann kurz mal verstehen kann, dass ich nicht sofort machen wir jetzt noch als Beispiel eine Fahrradtour und ich sage yippie, freue ich mich jetzt total drauf.
Ich höre ein bisschen einen gewissen Ärger daraus, weil es ist ein bisschen unfair. Du hast jetzt 12 Stunden gearbeitet und jetzt sollst du bitte auch noch mal für die Familie arbeiten, ohne dass du die Zeit hast, aufzutanken. Das ist das Gefühl von Ärger. Ärger kommt immer mit diesem Gefühl von, das ist unfair. Und Ärger hat ja eine total spannende Nebenwirkung. Ärger gibt einen unglaublichen Gerechtigkeitssinn mit. Ärger ermöglicht uns tatsächlich in der Wut Dinge zu tun, die wir sonst niemals tun würden. Ärger ist die Emotion, die uns die Evolution mitgegeben haben, damit wir uns richtig wehren können. Was wir ohne Ärger höchstwahrscheinlich niemals tun würden. Dann wären wir viel zu empathisch dafür. Mhm. Aber in Ärger sind wir zu unglaublichen Dingen in der Lage. Ärger ist immer eine Emotion, die kommt, damit wir uns schnell entspannen können. Also Ärger ist eine Emotion, die kommt mit viel Anspannung, aufrichten, Spannung und raus. Was ist das, was du tust, wenn du deinen Ärger loswerden willst? Wie baust du deine Spannung ab?
Ich gehe regelmäßig zum Sport.
Ja? Wie lange hält diese Anspannung an?
Also ich würde lügen, wenn sie allgemein geht. Also jetzt nicht Ärger, sondern Anspannung. Weil ich doch auch die Gedanken natürlich hier und da auch in der Freizeit habe. Klar. Um zu sagen, okay, weil ich habe da ja was vor. Und dann überlegt man ja auch mal vielleicht in der ruhigen Minute dennoch darüber, auch wenn man eigentlich jetzt nicht am Arbeiten ist. Also ein bisschen, aber das hat nichts mit Ärger zu tun. Also das ist jetzt auch neutral dann.
Das ist Stress. Der Stress kommt von verschiedenen Seiten. Du beschäftigst dich mit Dingen.
Genau.
Das heißt, da ist eine Anspannung. Die löst du beispielsweise durch Sport. Dann sinkt die Anspannung raus, denke ich mal. Mhm. Die kommt aber relativ schnell wieder, höre ich.
Ja.
Das ist das Ding mit Ärger. Ärger ist nur eine, das nennt sich sekundäre Emotion. Das ist etwas, was wirklich der Körper braucht, um die Anspannung loszuwerden. Weil dein Gehirn, wenn es Stress hat und wenn zu viel Anspannung da ist, bekommt zu wenig Sauerstoff. Und dann sagt dein Körper, kannst du diese Anspannung bitte sofort lassen, weil ich gehe sonst ins Notfallprogramm und dann musst du was tun. Also bauen wir den Ärger irgendwie ab. Manche durch Sport, manche knallen eine Tür, manche stehen auf und hauen gegen die Wand, was auch immer. Und danach fällt es runter. Und weil das Problem ja nicht wirklich gelöst ist, kommt er auch gleich wieder hoch. Immer langsamer meistens, aber er kommt wieder hoch. Das Interessante ist, darunter sind noch andere Emotionen. Unsere Psyche hat einen Job, uns vom Überschnappen zu bewahren. Und aus dem Grund ist Ärger eine viel einfacher zu verarbeitende Emotion als beispielsweise Trauer, Scham, Vorwürfe oder Ängste. Mhm. Das ist wie in den Horrorfilmen, diese Falltüre im Keller, wo man da sitzt und sagt, nein, geh da nicht runter. Und da sagt unsere Psyche auch, nee, da wollen wir nicht hin. Lass mal schön sein, hier ist der Ärger, reagier dich an dem ab, dann krieg ich wieder meine Luft und ich krieg wieder meine Entspannung. Und dann wissen wir ja auch, wie es geht und dann können wir das immer wieder machen. Das ist fein für mich, aber geh bloß nicht darunter. Das Daruntergehen wäre aber genau das, was natürlich gründlicher wäre, um mal zu gucken, woher kommt dieser Stress, woher kommt diese Anspannung. Wenn du sagst, für mich ist wichtig, Verantwortung zu übernehmen, und da gibt es Hindernisse dabei, wie gehst du mit diesen Hindernissen um? Und was passiert, wenn du das Gefühl hast, dieses Hindernis kriege ich nicht bewältigt?
Also Hindernisse versuche ich im ersten Augenblick selbst zu lösen. Also ich hole meine Frau leider nicht hinzu oder erst zu spät. Beziehungsweise treffe je nachdem eine Entscheidung schon alleine, bevor ich sie in Kenntnis setze.
Mhm.
Also das gab es auch schon. Und
darf ich was sagen?
Ist es okay, wenn ich nicht bei ihm bleibe?
Weil ja, total.
Ich versuche gerade, was herauszufinden.
Ja, ich will die Antwort geben, aber
Ich weiß, das fällt mir gerade so schwer. Und wir erleben gerade, Nadine, da erleben wir gerade den Unterschied zwischen euch beiden.
Ja.
Ich weiß, dass das für dich...
Ich könnte das sofort so drei Sachen sagen.
Was ich interessant finde, ist, vielleicht an der Stelle, wie stark spürst du gerade diesen Impuls, was zu sagen? In deinem Körper?
Stark.
Beschreib mal.
Ja, ich merke gerade, dass ich auch so hier sitze.
Anspannung?
Ja, ich sehe es dir an.
Du könntest so hochspringen jetzt gerade.
Ja,
ne?
Ich könnte, weil ich mir denke, mal sag's doch. Mir fällt das einfach total leicht.
Mhm. Und, warte mal, bleib mal bei dem Gefühl. Ich würde gerne bei deinem Gefühl kurz bleiben.
Ja.
Ich komme zu dir zurück. Bei deinem Gefühl, diese Anspannung, die du gerade spürst, die ist vergleichbar mit seiner Anspannung.
Mhm.
Und zwar mit der gleichen Anspannung, bei der er aber eine andere Strategie hat. Du hast die Anspannung, raus damit.
Mhm.
Und das ist schwer auszuhalten, gerade im Moment.
Ja.
Ich sehe es dir an.
Ja.
Und bei ihm die Anspannung führt genau zu etwas Gegenteiligem. Aber die Anspannung ist genauso intensiv. Und bei ihm fährt es rein.
Mhm.
Du setzt auf Koregulation deine Emotion. Du willst es jetzt sagen, du willst dich beteiligen, du willst jetzt die Verbindung über das Gespräch.
Ja, genau.
Aufgrund dieser Anspannung.
Ja.
Du möchtest aufgrund dieser Anspannung jetzt mit dir alleine sein und das für dich sortieren.
Genau.
Und deine Anspannung ist genauso groß wie deine.
Verrückt.
Nur, ihr habt völlig unterschiedliche Strategien, wie ihr damit umgeht. Dein Nervensystem fährt hoch, wenn du diese Koregulation der Emotion nicht bekommst. Mhm. Also wenn die Verbindung unsicher erscheint. Dein Nervensystem fährt hoch, wenn du deine Strategie, ich mach das mit mir aus, nicht erfüllen kannst, weil dir jemand zu nahe kommt.
Mhm.
Und jetzt würde ich gerne da nämlich nochmal nachhaken. In dem Moment, in dem Nadine auf dich zukommt, du kommst nach Hause, war gerade nicht der tollste Tag. Und jetzt heißt es, mach mit uns eine Radtour. Was passiert bei dir?
Ich kann halt dann, selbst wenn ich es machen möchte, also ich möchte ja Zeit mit meiner Familie bringen, ist ja keine Strafe für mich. Nur ich kann es dann auch nicht verbergen. Also man sieht es mir an, dass ich da einfach keine Lust in dem Moment drauf habe. Also ich mache da keinen Hehl drum.
Wo spürst du die Spannung? Stell dir vor, wir haben diese Situation, du bist nach Hause gekommen und jetzt Radtour.
Mhm.
Die Fahrräder sind schon gepackt. Jetzt hör mal in deinen Körper, was passiert da?
Ja, es baut sich Druck auf. Ich weiß, ich muss das jetzt machen. Also ich würde sagen, ich kriege Schnappatmungen. Man spricht ja schon im Vorfeld miteinander. Und auf dem Weg nach Hause, umso näher ich nach Hause komme, merke ich, wenn ein schlechter Tag war, jetzt fange ich an und versuche mich halt schon, weil ich es ja weiß, zu regulieren. Aber umso näher ich nach Hause komme und ich die Tür aufschließe, fängt schon Spannung an.
Das heißt, da ist
nicht im Sinne, weil ich mich nicht freue, nach Hause zu kommen. Wirklich, also deswegen, ich will mich jetzt nicht missverstanden fühlen. Ne?
Nein, gar nicht.
Im Gegenteil, ich freue mich oft zu Hause. Aber dieses Angst zu haben, missverstanden dann zu werden schon.
Ja, schnellerer Herzschlag, Kurzatmigkeit, Spannung im Körper. Dein Körper fühlt sich bedroht.
Oh mein Gott, das ist schlimm.
Erik, beide haben relativ schnell über die unterschiedlichen Liebessprachen gesprochen. Was sagt das erstmal aus, wenn ein Paar da unterschiedliche Sprachen spricht?
Erstmal nichts. Also nichts Besonderes, sondern es geht eher darum, wie gehen sie mit dem Unterschied um. Ich finde es ganz furchtbar. Das kennst du vielleicht auch. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen auch bei Instagram, die sagen, man muss die gleiche Liebessprache sprechen und das ist echt Unsinn.
Wir haben das bei den beiden erlebt. Daniel sieht sich eher so als den Beschützer der Familie, eigentlich auch als den Ernährer. Er sagt, ich verbiete meiner Frau nicht zu arbeiten, aber sie müsste theoretisch nicht arbeiten. Und er hat da so ein sehr klassisches Bild einer Beziehung. Spielt das da auch so ein bisschen eine Rolle bei den beiden?
Natürlich gibt das schon auch ein Stück weit die Dynamik vor. Gleichzeitig ist es so, wenn ich eine bestimmte Rolle in einer Beziehung einnehmen möchte und den Partner, die Partnerin finde, die das gut findet und die dazu passende Rolle für sich gut findet, ich möchte das nicht kritisieren und ich möchte es nicht bewerten. Ob es hilfreich ist in diesem Fall? Vermutlich nicht, weil in diesem klassischen Bild des Mannes natürlich auch drinsteckt, ich muss nicht über Emotionen reden, sondern ich muss mich darum kümmern, dass der Laden läuft. Ich bin am Anfang des Gesprächs auch kurz drüber gestolpert und dachte mir, muss ich das vertiefen oder nicht? Und dann war mir aber auch schnell klar, sein Wunsch, hier emotionaler zu werden, sich mehr um die emotionale Verbindung zu kümmern, darauf einzugehen, das entspricht ja gar nicht diesem klassischen Bild. Das heißt, er hat das für sich sowieso schon verändert und angepasst. Und dann dachte ich mir, es gehören ja auch immer zwei dazu, in welchen Rollen ich bleiben möchte. Wenn das für sie so passt, dann passt das.
Und Daniel hat da ja tatsächlich auch ein bisschen weiter ausgeholt, ne? Als es darum ging, so seine Emotionen zu beschreiben und so weiter. Und Nadine saß dann so ein bisschen hibbelig daneben und hat gesagt, darf ich es sagen? Ich weiß eigentlich schon, was er sagen will. Ich kann das viel besser ausdrücken. Ist ihr schon schwer gefallen, ne? Sich da so ein bisschen zurückzuhalten?
Total schwer gefallen. Und ich muss sagen, das war auch wirklich großartig von ihr. Ich habe natürlich immer wieder mal auch zu ihr hingeguckt und ihr zu verstehen gegeben, nein, jetzt spricht er gerade über seine Emotionen. Das ist das, was du eigentlich hören möchtest. Versuch deinen Impuls ein bisschen zu regulieren und hör ihm zu, weil das ist das, warum du hier bist. Du wolltest über seine Emotionen mehr erfahren.
Eine Emotion, die er dann ja auch geteilt hat, hat sie tatsächlich ein bisschen schockiert, dass er sagt, wenn ich dann keinen guten Tag auf Arbeit hatte und ich fahre nach Hause oder ich weiß, meine Frau kommt gleich von der Arbeit nach Hause und wir treffen aufeinander, dann werde ich immer angespannter. Und sie ist dann so dazwischen und hat gesagt, oh Gott, das ist so schlimm. Also es hat sie auch echt schockiert zu hören, dass bei ihm da so die Alarmglocken in Anführungszeichen angehen.
Das ist ja immer so ein bisschen bei Paarkommunikation. Bitte sprich mit mir, aber sag mir nur das, was ich auch wirklich vertragen kann. Und ich denke mal, Daniel hatte Angst, ihr das zu sagen, dass sie das nicht aushalten könnte. Und das war bestimmt eine gute Erfahrung, dass sie es aushalten kann. Und das war ja auch sehr interessant.
Deine Stressreaktion, deine Schutzstrategie ist, ich drücke diese Emotionen weg. Du hast gerade vorhin was gesagt, was ganz wichtig war. Da ist auch eine Angst, missverstanden zu werden. Da ist eine große Angst davor, nicht die Erwartungen meiner Familie und meiner Partnerin erfüllen zu können. Und dafür kritisiert zu werden, angegriffen zu werden, als falsch dargestellt zu werden. Was du dir wünschst, ist, dass deine Familie sieht, wie viel Mühe du dir gibst. Und stattdessen bekommst du Forderungen.
Also mit dem missverstanden ja, aber mit den Erwartungen, es sind ja keine schlimmen Erwartungen. Also Nadine spricht mir schon zu, dass sie halt sieht, was ich mache, auch stolz drauf ist. Und ich sag mal, wenn wir beim Beispiel Radtour sind, das darf man ja nicht als Forderung sehen. Also das soll ja so sein, gehört ja zu einer Familienleben dazu. Allerdings ja dieses...
Aber noch nicht in diesem Moment.
Ja, diese...
Das ist die Frage des... Ich habe den Eindruck, es ist eine Frage des Zeitpunkts. Was ich wirklich interessant finde, ist, wie viel Druck aufgebaut wird bei dir noch zusätzlich, dass du diese Erwartung nicht erfüllst. Also du sagst auch noch, diese Erwartung ist ja völlig richtig. Du sagst, das ist in Ordnung, dass alle von mir das erwarten und an mir zerren.
Ja, habe ich gerade auch direkt gedacht. Jetzt entschuldigt er sich. Also
du entschuldigst dich gerade dafür, dass du eigentlich dich überfordert fühlst.
Ja.
Und jetzt kommt nämlich auf den Stress noch eine Lage drüber, nämlich der Vorwurf, ich mache das falsch, ich kann das nicht. Das heißt, du bist jetzt spätestens in einer völligen Alarmbereitschaft, rein körperlich und psychisch gesehen. Dein Nervensystem ist voll aktiviert. Sag mal, wie war das für dich jetzt gerade darüber zu sprechen?
Gemischt.
Gemischt?
Also, man hat sich ja im Vorfeld schon mit Themen mal auseinandergesetzt und ich mache da ja auch kein Hehl drum. Es ist definitiv aus meiner Vergangenheit, Jugend gekommen. Und das weiß ich. Also es wäre, sage ich mal, jetzt schwierig für mich, Sachen nur für sie zu wollen, mich als Person zu ändern für sie. Weil das wird kein Mensch lange durchhalten. Dann sitzen wir in 2 Jahren wieder hier. Sondern es sind wirklich Dinge, wo ich mich mit auseinandergesetzt habe, die ich auch für mich möchte. Also ich würde mich auch über diese Art von Beziehung freuen.
Du möchtest gerne in deinen Stressreaktionen eine andere Person werden.
Ja, wenn das gehen würde, gerne, ja.
Du wertest dich und deine Stressreaktion sehr stark ab. Die ist falsch. Aber ich würde dir gerne den Gedanken mitgeben, deine Stressreaktion ist eine Überlebensstrategie, die du dir irgendwann mal angeeignet hast. Und die hatte einen guten Grund. Die war sinnvoll. Und die ist auch heute noch sinnvoll. Abgrenzung ist etwas Sinnvolles. Die Frage ist, gibt es Momente, in denen du gerne was anderes machen möchtest, das aber nicht kannst? Und dann könnten wir drauf gucken, was könntest du lernen, um anders reagieren zu können? Wie könnte dich deine Partnerin beispielsweise unterstützen dabei? Nadine, du warst gerade in einem Moment fast überrascht, wie viele Emotionen da bei deinem Partner auftauchen.
Ja.
Und wie anstrengend die sind.
Ja. Also selbst wenn ich eine Ahnung hatte, hat er es ja nie gesagt. Und wir sind ja Jahre zusammen. Wir sind nicht Monate zusammen. Und für mich ist es schon sehr traurig, schockierend, dass er das mir nie so sagen konnte. Und ich, die ja super gut über Emotionen reden kann, ich habe natürlich auf meine Art und Weise, so wie ich denke, dass es richtig ist, oft versucht, das alles aus ihm rauszulocken, weil ich möchte ihn ja verstehen. Und er ist mir nicht gelungen. Und ich denke gerade, das kann auch falsch sein, man geht ja immer von sich selber aus, ne? Das ist nicht richtig. Also ich denke gerade, boah, das muss ja voll schlimm sein. Vielleicht empfindet er das nicht als schlimm, weil er das, ja, doch, ja, vielleicht doch.
Ich denke also, schon.
Ich denke gerade,
ich denke boah, schon, dass er das als sehr schlimm empfindet.
Dann hat er, also dann kann er das sehr, sehr gut verbergen und das wegdrücken.
Genau. Das ist professionalisiert.
Ja.
Das ist effizient.
Ja, ja.
Und weg mit dem Gefühl, weg genau. mit der Emotion. Das, die hat jetzt hier nichts zu
ja.
suchen.
Ja.
Und natürlich staut sich das auf.
Ja. Und das finde ich richtig, richtig schlimm und traurig, muss ich sagen.
Ich habe aber noch was anderes gehört. Ich habe gehört, ich würde so gerne was lernen. Ich würde so gerne auch noch zusätzliche Optionen haben.
Ja, das ist mir auch neu.
Möglicherweise, weil bisher der Gedanke war, ich muss verändern, was ich bislang mache. Und davon möchte ich nicht reden, sondern ich rede davon, ich möchte zusätzliche Optionen lernen. Du hast deinen Umgang mit Emotionen so effizient gestaltet und so perfektioniert, dass es für dich tatsächlich ein bisschen schwierig ist, da reinzukommen, zu diesen Falltüren und da unten zu graben. Aber das bedeutet nicht, dass deine Strategie eine schlechte ist oder eine falsche ist. Sie clasht mit deiner.
Ja,
keine Frage. Aber deine ist nicht richtiger als seine, weil sie genauso aus einem Impuls und aus einer Anspannung herauskommt, wo es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Als du sagtest, dann versuche ich herauszukitzeln, welche Emotionen das sind. Dein Partner ist unter kompletten Stress, macht sich selber Vorwürfe, dass er das nicht kann, dass er nicht schafft, was du von ihm erwartest und was er selber von sich erwartet. Und was du jetzt machst, ist, lass uns darüber sprechen, was du falsch machst.
Ja.
Dein Nervensystem kann dadurch nicht runterfahren. Das Einzige, was du machen kannst, ist auf Durchzug schalten, abschalten, runterfahren und nicht mehr anwesend sein.
Genau.
Welche andere Möglichkeit hat er?
Ich kenne viele.
Du kennst eine andere, ja, genau. Auf der anderen Seite, du hast ja das Gefühl, du kommst nicht durch.
Ja.
Was machst du dann?
Ich rede immer erst ganz ruhig und sage, wie ich mich fühle. Ich werde hilflos.
Mhm. Und was ist dein Impuls dann? Was machst du bei der Hilflosigkeit?
Mein Impuls ist, ich möchte ihn schütteln.
Mhm.
Und rede mit mir.
Mhm.
Ne? Weil ich brauche was zum Packen.
Ja.
Ich stehe da wirklich und weiß gar nicht, was los ist. Ich weiß wirklich nicht, hat es mit mir zu tun? Ich nehme es dann persönlich. Ich frage mich tagelang, habe ich was falsch gemacht? Hat es mit der Arbeit zu tun? Hat es mit Freunden zu tun? Also ich weiß gar nichts. Und ich bin dann hilflos und versuche, an ihn ranzukommen. Und am Anfang natürlich noch liebevoll und irgendwann mit Wut. Weil ich gar nicht mehr weiter weiß. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und er ist einfach nur stumm.
Welche Chance hast du auch? Du möchtest gehört werden.
Mhm.
Du hast den Eindruck, dein Partner ist nicht da.
Ja.
Das versetzt dich langsam, aber immer stärker in Angst.
Ja.
Die Verbindung ist weg.
Ja.
Und jetzt versuchst du, diese Verbindung herzustellen. Du sagst am liebsten durch Anfassen und Schütteln, aber vor allem erstmal durch Kommunikation.
Ja.
Das ist deine Strategie.
Ja.
Und wenn die nicht erfolgreich wird, wirst du drängender,
mhm,
und du wirst lauter.
Mhm.
Ist völlig logisch, weil was sollst du tun, ne? Du möchtest ja gehört werden.
Ja.
Ja. Was dadurch passiert ist?
Er ist noch gestresster.
Genau.
Ja. Ich auch dann.
Genau.
Ja.
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 Jetzt heißt es immer, Beziehungen sind ja Kommunikation. Aus dem Grund ist die Wertung immer sehr naheliegend. Die Person, die kommunizieren will, liegt richtig. Diejenige, die nicht kann, liegt falsch.
Mhm. Ich suggeriere das auch.
Du bist richtig.
Ja, er ist
du bist falsch.
Ja, ich rede auch so mit ihm dann.
Und das erhöht mit Sicherheit den Druck.
Ja.
Weil du bist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mittlerweile überzeugt, du bist falsch.
Ja, also ja, in vielen Dingen, ja, doch.
Ja.
Ich würde gerne zwei Sachen dazu sagen. Zum einen, warum ich denke, dass ich falsch bin, einfach weil Dinge, die sie mir nennt, für mich verständlich sind oder sinnig klingen. Dann das Thema Kommunikation. Ich habe ja schon erwähnt, ich mache es nicht nur bei ihr. Auch mein bester Freund zum Beispiel sagt, ja, wieso hast du mir das nicht einfach mal erzählt, als es da war, das Thema, sondern immer im Nachhinein. Es sind ja auch andere, die irgendwo an meiner Kommunikation sagen, wieso öffnest du dich nicht frühzeitig? Man kann dir doch, wir sind doch alle für dich da. Und deswegen denke ich, dass meine Sichtweise oder meine Art dann ja irgendwo nicht immer richtig sein kann.
Nadine ist richtig in dem, was sie tut. Daniel ist falsch und du hast das genau so angesprochen. Und Nadine meinte, ja, Und das sage ich ihm auch genauso, dass er falsch ist mit dem, wie er unterwegs ist. Ist für ihn natürlich da nicht wahnsinnig hilfreich, ne?
Wenig hilfreich. Jetzt muss man aber dazu sagen, das hat man vielleicht nicht gehört, aber die gesamte Körpersprache von Nadine hat natürlich auch ausgedrückt, ich weiß, dass das keine gute Idee ist, ihm das so zu sagen. Und das weiß er auch. Also da haben die beiden schon was gefunden, wie sie gut funktionieren. Trotzdem erhöht das natürlich den Druck. Und er hat den Druck ja auch tatsächlich komplett übernommen. Also er ist davon überzeugt, er kann etwas nicht und dazu braucht es irgendwie professionelle Hilfe, damit er das lernen kann. Du spürst, der erreicht seine Ziele normalerweise.
Hm.
Warum erreicht er denn dieses Ziel nicht, wenn er das so dringend erreichen möchte?
Man hat natürlich auch ein bisschen Bedenken im Voraus gehabt, ganz überspitzt gesagt, man spricht hier offen, weil wir haben schon ehrlich gesagt, wir wollen offen hier miteinander ja umgehen und dass dann jetzt hier man schon direkt merkt, oh, wir passen gar nicht zueinander und am besten ist, ganz überspitzt gesagt, ne, man geht hier nachher raus und sagt, ey, weißt du was, du gehst nach links, ich gehe nach rechts und das macht auf die nächsten Jahre keinen Sinn, weil das wird eine Dauerbaustelle.
Komme ich an den Punkt, wo ich plötzlich feststelle, wir passen nicht zueinander?
Ja.
Wenn ihr in so einer Stress-Streitsituation seid, dieser Gedanke, wie intensiv ist der?
Durch die Satzwahl immer da.
Er ist immer da.
Also ich sag mal nicht, wenn man sich jetzt um eine Kugel Eis streitet, ja, aber wenn man merkt, der Streit wird schon was größer und ich sag mal, sie erwähnt den Satz dann irgendwo schon, dass es halt schon oft in der Beziehung war, dass ich mich so verhalten habe oder dass ich so bin, wo man sich dann fragt, ja, warum ist die Frau denn überhaupt dann noch mit mir zusammen, wenn ich so schlimm in Anführungszeichen bin. Ja. Ne? Da taucht halt immer diese Gegenfrage auf, die ich ihr dann auch stelle, ne? Wo ich dann auch sage, ja, warum bist du denn noch überhaupt mit mir zusammen?
Ja, ganz schlimm, diese Frage.
Und jetzt sind wir gerade ganz tief drin, unten im Keller, und haben jetzt mal diese Falltüre ein bisschen geöffnet. Und du hast gerade ganz mutig auf diese Angst geschaut und hast die benannt. Und das finde ich großartig und finde ich total beeindruckend. Für jemanden, der sagt, ich komme da nicht runter, ein großartiger Weg. Du bist da gerade sehr wohl runtergegangen. Und hast gerade gesagt, ich habe Angst davor, dich zu verlieren. In diesen Momenten habe ich so große Angst davor, dich zu verlieren. Ja. Wusstest du das?
Nein.
Du hast aber eine ähnliche Angst in dem Moment, wenn du ihn nicht erreichen kannst.
Ja, ganz schlimm. Ich lebe damit, dass ich denke, er geht jeden Tag. Weil ich mich ja so abgelehnt fühle. Und das bringt mich dazu, dass ich im Streit ganz oft sage, ja, dann müssen wir das hier beenden. Aber mittlerweile weiß ich, warum ich das sage. Das ist meine Art, ihn dazu zu bringen, dass er sagt nein. Aber das tut er nicht. Und nee, ich wusste das nicht, dass er auch so, ich denke immer, dass ich diejenige bin, die Angst davor hat.
Ja, was macht das mit dir, dass er diese Angst auch hat?
Ich habe eine Gänsehaut am ganzen Körper gerade, wirklich, also...
Jetzt hörst du die größte Angst, die er hat.
Ja, kann ich gerade gar nicht glauben. Ist also.
Ist gerade schwer zu verarbeiten.
Ja, muss ich erstmal sacken lassen. Ja.
Ja.
Ja. Ja, weil ich halt immer kämpfe und immer so das Gefühl habe, wir müssen doch jetzt, das muss doch funktionieren, damit du nicht gehst.
Genau das Gleiche passiert bei dir. Nur ist deine Reaktion eine andere als deine.
Mhm.
Und die Angst darunter ist die gleiche. Passen wir überhaupt zueinander?
Mhm.
Verlässt du mich, wenn wir uns nochmal streiten? Wie oft müssen wir diesen Konflikt noch haben, damit wir uns trennen?
Mhm.
Und dann sitzt ihr beide hier mit Hoffnung. Mhm. Das ist ein Commitment für eure Beziehung.
Das war tatsächlich auch ein sehr schöner und ergreifender Moment, zu spüren, die sind eigentlich auf der gleichen Wellenlänge.
Mhm.
Und das haben sie in dem Moment auch selber bemerkt. Das ist eine Folge von, ja, auch von Differenzierung zu erkennen. Okay, dem anderen könnte es genauso gehen wie mir. Nicht nur, weil es mir so geht, ist das von der anderen Seite bösartig oder unterlassene Hilfeleistung, fahrlässig, vorsätzlich, sondern dafür gibt es gute Gründe. Und in diesem Fall waren es die gleichen guten Gründe, nämlich die Angst vor der Trennung, nur mit sehr unterschiedlichen Reaktionen.
Wie mache ich denn an dem Punkt weiter? Weil die Angst vor der Trennung kann ja nicht das bindende Glied zwischen uns sein.
Das bindende Glied ist, dass ich aus dieser Angst heraus mit einer Schutz- und Stressreaktion reagiere und das normalerweise eine ist, die, sagen wir mal, eher wenig hilfreich und wenig verbindend ist. Das heißt, es geht nicht darum, wir haben beide Angst vor Trennung, sondern wir haben beide immense Angst und aus diesem Grund reagieren wir so heftig, wie wir reagieren. Und das wiederum führt zu dieser komischen Dynamik.
Was mich nervt, ist, ich komme nach Hause und er hat mir nichts mehr zu sagen, weil der mir alles den Tag über schreibt und ich ihn sehr oft darum bitte einfach, also ich komme abends nach Hause und sage dann so, wie war dein Tag? Ja, habe ich dir ja schon gesagt. Er hat mir gar nichts mehr zu sagen. Er redet einfach nicht gerne, allgemein nicht, ne? Und dass wir irgendwo eingeladen sind oder so. Ich bin halt ein ganz anderer Typ. Mir ist das so wichtig, ne? Haben wir ja schon festgestellt.
Ja.
Ich finde es total schön, nach Hause zu kommen, zu erzählen, meine Kollegin XY, das und das und das. Das hat er mir schon geschickt, was sein Kollege Lustiges erzählt hat. Und ich komme nach Hause und will so sagen, boah, wir sind nächste Woche auf eine Hochzeit eingeladen und ich möchte so auch unbeschwert einfach reden. Das findet aber gar nicht statt. Weil ich sag dann, er ist wirklich so, ich komme nach Hause und dann sag ich so, und du hast mir da was geschrieben, wie kam es denn dazu, erzähl doch mal. Und also, ja, hab ich doch geschrieben. Dass einfach der Alltag über WhatsApp funktioniert bei ihm. Das finde ich nicht schön.
Ich würde gerne mal einen anderen Gedanken versuchen zu formulieren dabei, in der Situation. Du kommst nach Hause, er ist schon da. Deine Art aufzutanken und den Arbeitstag abzuschließen, wäre jetzt in die Kommunikation zu gehen. Mhm. Deine Art aufzutanken, habe ich gehört, ist eine andere. Nämlich, ich brauche erstmal Ruhe und ich schalte ab. Was passiert, wenn ihr jetzt aufeinander prallt?
Er ist stumm, ich rede. Und ich versuche ihm Sachen aus der Nase zu ziehen. Und er ist damit halt überfordert, offensichtlich. Ja.
Und das macht ihr jeden Abend?
Nee. Ich gehe dann meistens nach oben und lasse ihn dann erstmal so ein bisschen. Ne? Ich komme dann auch erstmal an. Er geht auch oft zum Sport, wenn ich komme. Dann gibt es so eine kleine Distanz. Mittlerweile ist das fast immer so. Also, dass wir erstmal aus der Situation rausgehen.
Ja. Das heißt, ihr habt was gefunden, wie ihr erstmal diese Situation entspannt. Du gehst zum Sport. Erklär mir, warum. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, da ist viel Anspannung und du hast gelernt, mit Sport wirst du die Anspannung los. Versuchst du der Situation damit zu entkommen?
Nee, also das wär gelogen. Also der Situation zu flüchten zu wollen, ist es nicht, sondern gehe auch einfach gerne zum Sport. Es tut natürlich aber auch trotzdem gut, sag ich mal, nach der Arbeit dann einfach mal Dampf abzulassen, versuchen, Kopf rauszukriegen, über nichts nachzudenken.
Wenn du beim Sport warst, wie ist es dann? Ist dann die Kommunikation einfacher für dich?
Ja, schon, aber dennoch nicht wie bei ihr. Also das Niveau-Level ist dennoch ein anderes natürlich. Ja. Ja.
Du kommst vom Sport. Ich habe die Vermutung, du hast jetzt die Hoffnung, jetzt kommt er zurück, jetzt ist er ein bisschen entspannt, jetzt können wir was tun.
Also ich versuche eigentlich den ganzen Tag, den ganzen Abend Verbindungen herzustellen.
Du machst es tagsüber?
Genau, ich mache es zum einen tagsüber und vielleicht spielt es irgendwie mit rein. Also ich interessiere mich für meine Frau, definitiv. Gerade wenn auch irgendwas ist, sie soll ja immer zu mir kommen. Aber ja, nee, es kommt dieses Aber, leider muss ich das Wort in den Mund nehmen. Also ich spreche jetzt für mich, was soll ich erzählen? Es wäre jeden Tag das Gleiche.
Das, was du schreibst, sollst du erzählen.
Ja, aber ich schreibe ja nicht immer jeden Tag über die Arbeit. Nein, das wäre ja auch gelogen. Aber deswegen, also es ist so dieses, mein Interesse, ihr das jeden Tag aufs Butterbrot zu schmieren, ist nicht so groß wie ihr Interesse, es wissen zu wollen, sage ich mal. Mhm.
Ja, das sind ja jetzt erstmal gleichberechtigte Interessen, ne?
Ja, ihnen den Raum zu geben, fällt mir auch gar nicht schwer. Was mir schwer fällt, ist, dass dann so gar nichts zurückkommt. Das fällt mir einfach sehr schwer. Weil er geht ja nicht nur zum Sport, er kommt ja wieder und geht auch duschen. Also ich komme jetzt nicht um 16 Uhr nach Hause, ich komme um 7:30 nach Hause. Und mein Mann geht dann um 8 zum Training, dann kommt er um 9:30 wieder. Dann geht er noch eine halbe Stunde duschen, dann ist es 10. Mein Tag ist auch lang und irgendwann brauche ich auch was von meinem Mann. Und ich möchte dann nicht das Gefühl haben, ich muss mich jetzt echt dafür entschuldigen und bitten und betteln, dass er jetzt nach der ganzen Freizeit, die er ohne mich hatte, dass ich dann mal eine halbe Stunde mit ihm reden möchte. Mhm. Das ist so ein ablehnendes Gefühl.
Bevor du nach Hause kommst, wie viel Stress hast du eigentlich schon, wenn du auf den Abend blickst?
Mittlerweile ist es so, ich habe Stress, nach Hause zu fahren, weil ich schon weiß, boah, jetzt fängt gleich wieder dieses Kämpfen an. Mhm. Und dieses Abarbeiten an diesem Menschen, an dem ich mich nicht mehr abarbeiten will einfach. Wann bin ich denn jetzt auch mal einfach auch seine Frau und nicht nur Mitbewohner? Da ist kein so, ich habe dir was zu erzählen oder möchtest du was erzählen? Da geht keiner auf mein Bedürfnis ein. Nicht schön.
Weil sich einmal anfühlt wie eine Zurückweisung.
Ja, genau.
Wann bist du mit dem Job fertig?
Also in der Regel nicht unter 10 Stunden. Ja, länger.
Ich frage mich gerade, gäbe es die Möglichkeit, früher zum Sport zu gehen? Oder ist das wegen Kind und...
Ja, auch ein bisschen. Also zum einen bin ich der Typ, zum Beispiel manche gehen auch in eine Mittagspause oder was weiß ich, oder morgens. Das ist gar nicht meins. Ja, und dann ist auch, wir haben ja ein Kind. Ich würde jetzt lügen, dass ich mich nach der Arbeit mit der hinsitze und spiele großartig. ist auch mal, aber dann die dann direkt wieder alleine zu lassen, trotz Homeoffice oder so, habe ich ja halt null Zeit für das Kind. Also ich hole die zwischendurch mal von der Schule ab. Ja, das kommt, spielt dem Ganzen dann auch noch rein, wo ich dann sage, dann gehe ich jetzt nicht zum Sport, sondern warte möglichst kurz, bevor sie kommt und sagt der Kleine Bescheid, Mama kommt jetzt in einer Stunde, wenn was ist, kannst du sie anrufen, die sitzt schon im Auto.
Das heißt, deine Begründung, warum du so spät zum Sport gehst, ist eure Tochter.
Spielt mit rein, sage ich. Es ist eigentlich auch von mir aus, ich bin immer schon nachmittags, abends erst, also schon immer, seit wir uns kennen, so zum Sport gegangen. Das wäre jetzt gelogen, ist auf sie oder das Kind zu schieben.
Okay. Das heißt, es ist eine gewisse Routine, die du da hast.
Ja, genau.
Ein Abschluss. Jetzt habe ich aber auch gehört, diese Routine verhindert ein bisschen Paarleben. Wann habt ihr denn Paarleben? Am Wochenende?
Ja, also klar, Wochenende haben wir frei. Dann ist aber auch...
Will ich die Radtour machen?
Nein.
Nee, tatsächlich, genau. Ich will am Wochenende Unternehmung machen dann eher. Und mein Mann eben nicht. Ne?
Wann habt ihr Paarzeit? Nochmal die Frage.
Wenn es nach mir geht, am Wochenende und abends auf jeden Fall.
7 Tage die Woche? Also 5 Tage die Woche? Oder
nein. Also... Oder habe ich echt noch nie drüber nachgedacht, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Gibt nichts richtig oder
genau,
falsch.
Ja, oder Fall, also die Fall. Bedürfnisse sind unterschiedlich, aber spätestens am Wochenende. Und ich hätte schon gerne, ja, schon jeden Tag mal so eine kleine Kommunikation halt, ne? So eine kleine Verbindung. Doch, ich glaube, dass mir das täglich gut tun würde. Ja, aber am Wochenende in einem größeren Ausmaß natürlich, ne?
Ja. Ja. Wie viel Paarzeit bräuchtest du? Ja,
witzigerweise sehe ich das ähnlich, weil am Wochenende ist halt nun mal die meiste Zeit, da muss man nicht arbeiten, da kann man was machen, irgendwo mal hinfahren. Nur ich bin unter der Woche eher dieser pragmatische Typ, weil wenn sie mir was erzählen möchte, dadurch, dass ich ja nicht viel rede, bin ich aber der beste Zuhörer. Also wenn sie mir irgendwas von dem Tag erzählen will, ich höre gerne zu, höre ihr zu. Ich gebe auch meinen Senf gerne dazu, wenn sie das möchte. Also ich biete ihr schon die Fläche irgendwo für meine Paarzeit. Also was aktuell halt irgendwie halt weniger von mir stattfindet, wo ich sie dann halt verstehen kann, was sie meint mit ihrer Paarzeit. Zum Beispiel, wir sitzen dann zusammen auf dem Sofa, gucken dann noch, Kind ist im Bett, man lässt den Abend mal Revue passieren, beziehungsweise lässt sich so ein bisschen fallen. Und ja, wenn sie sich jetzt nicht aktiv zu mir in den Arm legt oder sowas, bin ich auch nicht unbedingt der groß jetzt den Arm öffnet und sagt, komm mal her. Also ich kann auch daneben sitzen und mit ihr zusammen einen Film in Ruhe gucken und lass mich berieseln.
Das ist dir zu wenig.
Das ist so schwer zu sagen, weil ich glaube, dass ich mit einfachen Mitteln zufrieden wäre. Ich brauche gar keine großen Gesten, aber so ein bisschen genau, nicht dieses so aneinander vorbeilaufen. Ja. Oder gar nicht miteinander sprechen, weil man sich den ganzen Tag ja schon 10 Nachrichten geschrieben hat. Das finde ich so, er findet es dann nicht mehr nötig und ich finde das ja total nötig.
Daniel, kannst du mir erzählen, diese Textnachrichten, die du schreibst, was ist der Ansporn, was ist der Anlass dafür?
Ich sag mal, zum einen natürlich die Gefühlsschiene, das eine, ne, ihr regelmäßig zu signalisieren, egal wie schwierig ich bin, du bist auf jeden Fall die eine, musst dir da keine Sorgen machen. Dann natürlich, sage ich mal, Probleme, wo ich im Vorfeld drüber nachdenke, es könnte vielleicht so Probleme geben, versuche ich dann im Vorfeld schon mal zu kommunizieren, dass sie sich schon mal darauf vorbereiten kann, beziehungsweise ich dann so ein bisschen vielleicht die Luft rausnehmen kann, was dann, wenn wir uns sehen, passiert.
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich nehme daraus, da gibt es eine gewisse Spannungskurve auch während deines Tagesablaufs. Du denkst an deine Frau. Die Spannung steigt und du baust diese Spannung mit diesen Textnachrichten ab.
Ja, ja.
Du hast einen Impuls, ich brauche jetzt eine Verbindung, ich würde ihr gern was erklären, ich würde gern Schadensbegrenzung betreiben.
Ja, es kommt auf das Thema
an. Genau, es kommt auf das Thema an. Es kann alles Mögliche sein. Genau, ne? Ja. Also ich möchte sicher sein, dass du verstehst, ich liebe dich. Ich möchte mit dir eine Verbindung spüren, weil ich hätte ganz gerne auch eine Antwort auf meine Textnachricht. Und ich würde ganz gerne auch ein bisschen Katastrophenvermeidung machen und deswegen schreibe ich das. Jetzt kommt das bei deiner Frau ganz anders an, als du das möchtest. Das heißt, die Strategie funktioniert nicht.
Ja.
Die kannst du lassen.
Deine Strategie funktioniert genauso wenig.
Kann ich auch lassen.
Kannst du auch lassen.
Ja. Welche funktioniert?
Das gilt es auszuprobieren. Ich habe den Eindruck, dass da ganz viel Erwartung und Forderung ist mittlerweile.
Ja.
Was ich total nachvollziehen kann.
Mm.
Meine Erfahrung ist, du bekommst, wofür du lobst. Du bekommst nicht, was du forderst. Wenn mir jemand sagt, ich soll, sage ich, ich soll gar nichts. Wenn ich dagegen was machen will, kann mich niemand aufhalten.
Ja.
Und damit ich was machen möchte, brauche ich eine Motivation. Was könnte eine Motivation sein, um etwas zu verändern, um etwas Neues auszuprobieren?
Bist du bei ihm da so ein bisschen auf die Spur gekommen? Warum ist es so, dass er sagt, ja, dann mache ich meinen Sport, dann gehe ich noch unter die Dusche und abends um 10 fängt dann eventuell mal unsere Paarzeit an, wo ja dann eigentlich nicht mehr viel übrig bleibt?
Also er hat einmal etwas gesagt, das ist etwas, was mir gut tut und deswegen möchte ich das bewahren. Und ja, natürlich, die eigenen Bedürfnisse sind in diesem Moment für ihn wichtiger. Gleichzeitig leidet er so sehr darunter, dass er die Bedürfnisse seiner Frau nicht erfüllen kann, dass das für mich nicht unbedingt die einzige Wahrheit sein kann. Aber vielleicht war es auch das Setting. Ich bin nicht wirklich dahinter gekommen, was ihn tatsächlich daran hindert. Und es hat mich schon interessiert, warum kommt er nicht über diese Hürde drüber?
Bist du denn dahinter gekommen, was für eine Hürde das ist oder sein könnte?
Meine Vermutung ist, das hat sehr viel mit Autonomie zu tun und das hat mit seiner Erfahrung zu tun, dass das etwas ist, was er selber erreichen muss. Und er setzt dich, glaube ich, selbst so sehr unter Druck, dass diese Chance, er könnte das falsch machen, das hat möglicherweise so schreckliche Auswirkungen. Seine Frau könnte ihn verlassen, seine Familie könnte auseinanderbrechen. Also da ist so viel Druck, nichts falsch zu machen, dass das, glaube ich, eine immense Hürde darstellt.
Wenn die beiden abends zu Hause sind, würde Nadine sich am liebsten wünschen, wir setzen uns hin, wir besprechen mal unseren Part. Daniel hat aber irgendwie mehrmals am Tag das Handy in der Hand und schreibt ihr schon eine WhatsApp, oh, bei mir ist das passiert, da hat ein Kollege uns eingeladen, das war heute lustig, das war nicht so cool. Das hat er dann irgendwie alles per WhatsApp dann schon einmal abgehandelt und hat dann abends nicht mehr so viel zu erzählen. Ist das so ein bisschen der Weg bei ihm, der ihm eine direkte Kommunikation erspart, die er nicht möchte? Oder woher kommt dieses, ja, habe ich dir doch alles schon geschrieben, muss ich doch jetzt nicht nochmal erzählen?
Zum einen fällt es ihm leichter, sowas zu schreiben, als zu sprechen. Und zum anderen denke ich mal, so wie er tickt, wie er beschreibt, wie er Probleme angeht und Lösungen vorbereitet, ist das auch ein Ticket für ihn, sagen zu können, aber dein Bedürfnis nach Informationen habe ich doch schon gedeckt. Dein Bedürfnis nach Liebesbekundungen habe ich doch eigentlich schon eingelöst. Was willst du jetzt von mir? Also das ist schon auch eine Strategie von ihm, um ja diese Ruhe zu bekommen, die er sich so sehr wünscht am Abend. Hier einen anderen Gedanken hinzubekommen, eine andere Kommunikation, ich glaube, das könnte schon sehr viel helfen.
Kann ich das als Paar dann irgendwie üben? Also vor allem vielleicht auch irgendwie die Gespräche, dass die abends stattfinden, dass die so ein bisschen natürlich, flüssig, ja, habe ich da Möglichkeiten?
Ja, das können Paare üben. Und ich habe eine Übung für Paare in der Praxis, die ich immer wieder empfehle und die sich auch wirklich bewährt hat, nämlich dieses Ritual einführen, wie war dein Tag? Und nicht nur auf der Sachebene kommunizieren, sondern eigentlich auch die emotionale Ebene betonen. Und das geht am besten mit der Frage, was hat dich heute am meisten beschäftigt? Das ist eine niedrigschwellige Einladung, mir zu erzählen, wie geht es dir? Was waren deine Emotionen heute? Bislang ist deine Art für dich, Motivation zu finden, gewesen, ein Ziel zu setzen und auf dieses Ziel hinzuarbeiten.
Mhm.
Also hast du dir schon mal ein Ziel gesetzt, das da heißt, in der nächsten Woche habe ich das Ziel, jeden Tag 5 Minuten proaktiv das Gespräch mit meiner Frau zu suchen.
Ja.
Diese Woche habe ich das Ziel, 5 Minuten auf dem Sofa proaktiv zu kuscheln, ihr den Rücken zu kraulen, sie zu massieren, was auch immer.
Mhm.
Ich habe diese Woche 5 Minuten das Ziel, ich spreche mal über das, was mich bewegt. Ist das eine Art Trainingsprogramm, die für dich funktionieren könnte?
Ja. Weil,
ja.
Weil es ist.
Warte.
Also sie sagt ja selber, ich habe es ja dann so phasenweise, dann kommt wieder was. Das geht dann ein paar Tage oder sowas. Dann falle ich wieder in alte Muster zurück.
Warum hört es dann auf?
Ja, weil ich mich dann vielleicht so sehe, dieses so, ja, läuft ja.
Ja, genau.
Es läuft, dann hört es auf. Okay, jetzt bin ich mal gerne bei dem Sportbeispiel. Hm. Was passiert, wenn du nur noch das Gleiche trainierst?
Ja, das fällt ein, pendelt sich ein.
Passiert nichts. Nee.
Ja, pendelt sich ein, ist Ende.
Genau.
Ich bin ein Muskel. Sehr gut.
Interessanter Gedanke. Ich würde aber eher sagen, deine Fähigkeit, Gespräche zu führen, deine Fähigkeit, Emotionen preiszugeben, deine Fähigkeit, proaktiv Körperlichkeit zu wünschen, Paarzeit zu wünschen, in welcher Form auch immer. Ich würde eher sagen, das ist der Muskel.
Mhm. Der muss trainiert werden.
Der könnte trainiert werden.
Der darf. Der darf trainiert werden.
Ich würde gerne das Wort müssen rauslassen.
Ja.
Du kannst das. Du kannst dir Ziele setzen.
Mhm.
Und du kannst die erreichen. Und du kannst dranbleiben. Du findest Menschen, die diszipliniert an etwas arbeiten, faszinierend. Und das findest du gut. Hättest du Lust, einen Trainingsplan für diese drei Punkte zu machen? Mehr Gespräche führen, Stress im Büro lassen, häufiger Gefühle zeigen.
Doch, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich da jetzt schnellstmöglich, wie man so gerne im Sport hat, schnelle Trainingserfolge erziele.
Ich würde gerne eine Sache ergänzen. Statt den schnellen Trainingserfolgen lieber langsame und nachhaltige.
Ja,
kein Sprint, lieber ein Marathon.
Da habt ihr ja auch einen ganz guten Weg gefunden, der ja auch irgendwie total in seiner Welt bleibt, womit er nämlich sehr glücklich ist und was er sehr gern macht, ist sein Sport. Und dann zu sagen, dann mach dir doch auch für deine Beziehung einen Trainingsplan.
Wir werden sehen, ob das funktioniert. Aber es hat sich natürlich angeboten, weil mir ging es darum herauszufinden, was könnte ihn motivieren und inspirieren, diese Veränderungen, von denen er selber weiß, dass sie nötig sind, die er selber vorschlägt, die dann auch wirklich umzusetzen. Denn das ist ja das Spannende. Wir wissen häufig, was wir anders machen müssten. Wir haben auch einen genauen Plan, eigentlich schon im Kopf. Aber uns fehlt die Motivation, es umzusetzen. Dieses Ich kann nicht ist ja doch in den allermeisten Fällen ein Ich will noch nicht. Und was fehlt mir für dieses noch? Sowohl Werkzeuge als auch vor allem die Inspiration und Motivation.
Wie kann ich als Partner da unterstützen, wenn ich es überhaupt kann?
Also bei den beiden könnte es funktionieren, indem die Ehefrau Nadine vielleicht wirklich diese Rolle der Trainerin einnimmt. Das darf nur keine Einbahnstraße sein. Ich bin ein großer Freund davon, wenn am Ende einer Paartherapie herausgekommen ist, dass sich beide Partner gegenseitig coachen. Ich möchte ja überflüssig sein. Wenn die den Job gegenseitig übernehmen, ist das toll. Wenn es jetzt nur ein Partner macht, dann besteht die Gefahr, dass sich die Rollen da ein bisschen, ich sag mal, nicht günstig verändern. Mhm. Denn niemand ist als Therapeutin oder als Therapeut des Partners in eine Beziehung eingestiegen. Und das sollte man auch nicht versuchen.
Vielen Dank, Erik.
Sehr, sehr gerne, Maria.
Julia und Tim sind die Nächsten, die bei uns sind. Die beiden sind seit 10 Jahren ein Paar, sie sind verheiratet, sie haben ein gemeinsames Kind. Das Problem der beiden, Tim hat Julia betrogen. Um ihre Beziehung zu retten, haben sie auch versucht, ihre Beziehung zu öffnen. Aber auch das stellte das Paar wieder vor neue Herausforderungen.
Ich hatte auch Angst, das zuzugeben. Also jemandem zu erzählen, wir haben eine offene Beziehung. Erstens das zuzugeben, dass ich darauf stehe, dass jemand anders mit meiner Frau schläft. Und aber auch die Angst, dass sie sich wirklich verlieben könnte.
In der Paartherapie mit Erik sehen die beiden ihre letzte Chance für ihre Beziehung. Jetzt haben wir auch noch einen Podcast-Tipp für euch, vor allem für Eltern und werdende Eltern, Bromance Daddies. Die Bromance Daddies, das sind Nick und Leon, beste Freunde, die zufällig gleichzeitig Papa geworden sind. Und mit ihrem Podcast geben sie jede Woche einen ehrlichen Einblick in väterliche Gefühlswelten, mit ganz viel Humor natürlich. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und den Link, den habt ihr auch nochmal bei uns in den Shownotes. Das war die Paartherapie, ein Podcast von NDR2 für die ARD Audiothek. Ich bin Maria Richter, Host und Autorin. Formatidee Katrin Lindemann und Nele Pasch. Formatentwicklung Kira Drössler, Sound und Musik Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produziert von Olli Kleist. Redaktion hat Sascha Sommer. Alle Folgen hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, lasst uns eine gute Bewertung da. Die Paartherapie mit Erik Hegmann findet ihr ab dem 11. November auch als TV-Doku in der ARD Mediathek mit anderen Paaren.